ARD.
Massive Angriffe zwischen dem Iran und Israel. Warum der Konflikt gerade so eskaliert?
Militärparade und landesweite Proteste. Millionen Menschen haben in den USA gegen Trump demonstriert.
Und teure Sitzplätze. Darum gibt es bei der Deutschen Bahn keine Familienreservierung mehr.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Moin zusammen, Julia Barth und Moritz Zacho sind heute da. Es ist Montag, der 16. Juni.
Guten Morgen und zum Start in die neue Woche schauen wir direkt auf ein Thema, das schon seit kurz vorm Wochenende vielen auch hier bei uns große Sorgen gemacht hat. Die Eskalation im Konflikt zwischen Israel und dem Iran.
Ich bin Freitagmorgen zu einer Frühschicht aufgestanden und war direkt hellwach, als ich in den Eilmeldungen gelesen habe, dass das israelische Militär sehr gezielt Orte bombardiert, die mit dem iranischen Atomprogramm zusammenhängen. Ja, das hat mich wirklich wach gemacht. Hintergrund ist der, es gibt weltweit die Befürchtung, dass der Iran gar nicht mehr so weit davon weg ist, eine Atombombe zu bauen.
Und Israel sagt, diese Bedrohung, vor allem für uns, ist gerade so akut, dass wir sicher gehen müssen, dass sie uns nicht angreifen. Der Iran gehört zu den Ländern, die Israel nicht als Staat anerkennen, dem Land also feindlich gegenüberstehen.
Jetzt könnte man sagen, das ist schlimm, aber ja auch irgendwie sehr weit weg von uns. Nur das Ding ist gerade die Sache mit einer möglichen Atombombe, die beunruhigt eben viele, auch solche, die tausende Kilometer weit weg sind. Deswegen diese Stimmen hier, die kommen aus Münster.
Ich war geschockt, weil für mich denke ich, der Atomkrieg ist nicht weit entfernt. Das sind meine Ängste, die dadurch entstehen können.
Also ich habe auch Sorge, wenn die mit ihrem Atomprogramm da so weitermachen und man nicht wirklich weiß, was dabei rumkommt oder was das Ziel ist.
Ich will es nicht, ich kann es nicht mehr hören. Nee, das ist natürlich dumm, das weiß ich, aber was kann ich tun? Noch mehr Sorgen machen?
Ich bin geschockt und ich habe auch überhaupt kein Verständnis mehr, weil ich 3 Söhne habe und mir dann immer denke, wenn das so weitergeht und immer näher rückt, was ist dann?
Ja, was ist dann, ist eine Frage von mehreren, die sich jetzt viele stellen. Und wir wollen mal versuchen, so gut es geht, ein paar Antworten zu geben. War im Übrigen auch ein Wunsch, der aus euren Reihen kam. Erklärt doch mal, was da gerade los ist.
Seit dem ersten Angriff von israelischer Seite haben sich beide Länder übers Wochenende gegenseitig mit Raketen beschossen. Israel hat gezielt Nuklearanlagen beschossen und zum Teil auch zerstört und mehrere ranghohe Mitglieder des Militärs getötet. Gestern Abend wurde auch noch gemeldet, dass auch der iranische Geheimdienstchef und sein Stellvertreter tödlich getroffen wurden. Und Israel hofft so auch, dass es dann im Iran zu einem Regimewechsel kommt. Insgesamt meldet der Iran mehr als 220 Tote und hunderte Verletzte, die meisten davon seien Zivilisten.
In Israel gab es gestern fast den ganzen Tag Raketenalarm. Viele Menschen mussten in Schutzräume oder Bunker gehen. Und in der Hauptstadt Tel Aviv, aber auch in vielen anderen Teilen des Landes, haben zum Teil iranische Bomben eingeschlagen. Mehrere Wohngebäude wurden zerstört. Auch dort soll es Tote und viele Verletzte gegeben haben.
Ich glaube, es lohnt sich an dieser Stelle auch nochmal zu sagen, wir reden hier über Infos, die wir jetzt hier, Julia und ich, in Köln-Tannhofer nur sehr schwer überprüfen können. Ja. Gerade die, die aus dem Iran kommen, die Infos. Das ist ja auch kein Land, in dem es freien Journalismus gibt oder in dem unabhängige Beobachter an entscheidenden Stellen ein- und ausgehen können. Das einfach nur nochmal für euren Hinterkopf.
Was wir auf jeden Fall festhalten können, da eskaliert gerade ein Konflikt in einer Region, die ja ohnehin schon sehr instabil ist. Und jetzt gibt es im Wesentlichen 2 Fragen, die sich viele stellen. Erstens, war der Iran wirklich kurz davor, eine Atombombe fertig zu haben? Hat Israel also nicht nur sich selber, sondern auch andere in der Welt vor größerem Schaden bewahrt? Und zweitens, wie geht's weiter? Wird das jetzt weiter eskalieren? Oder ist der Iran und ist vor allem das Regime dort so geschwächt, dass sie zu Verhandlungen bereit sind?
Fangen wir nochmal mit erstens an, um so eine Atombombe zu bauen, da braucht man hoch angereichertes Uran, Waffenuran nennt sich das, und den Grad der Anreicherung, den gibt man in Prozent an, also 90% braucht man, um Uran als Waffe nutzen zu können und dahin zu kommen, das ist ziemlich komplex, man weiß aber, dass der Iran da schon ziemlich weit war.
Noch nicht bei 90%, aber vielleicht so bei 60%, das ist so eine Schätzung, die ich am Wochenende von einigen Experten gehört habe, und die sagen eben auch, der Sprung von 60 auf 90, der ist dann gar nicht mehr so weit. Das wäre wohl innerhalb weniger Wochen zu schaffen. Der Iran selber sagt übrigens, ja, wir reichern Uran an, aber das heißt noch lange nicht, dass wir damit eine Bombe bauen. Wir nutzen das halt für unsere Atomkraftwerke, behauptet das Regime dort.
Dieses hoch angereicherte Uran macht ja auch noch keine fertige Bombe. Da braucht man nämlich noch einen Sprengkopf und am Ende auch noch so Trägerraketen, die man mit diesen Sprengköpfen dann bestücken kann. Und diese beiden Schritte, die sind wohl längst nicht mal eben so gemacht. Da sagen Experten, für all das bräuchte der Iran noch so etwa ein Jahr.
Und jetzt ist eben die Frage, wurde der Iran in diesem Prozess durch die Angriffe Israels so weit zurückgeworfen, dass die so ungefähr wieder von vorne anfangen müssten? Wegen der Zerstörungen an der Atomfabrik zum Beispiel oder auch an einem Zentrum für Nukleartechnologie, was getroffen wurde, stellt der Iran sein Atomprogramm jetzt erstmal zurück, weil so viel zerstört wurde und ja auch entscheidende Mitglieder des Militärs getötet wurden? Oder sagt der Iran, na, jetzt bauen wir erst recht was zusammen, was Schaden anrichten kann?
Da sind sich Experten sehr unsicher. Einige sagen, die Chancen stehen da so ziemlich 50-50. Es ist also eine Frage, die wir Stand jetzt nicht wirklich seriös beantworten können. Auf jeden Fall wird jetzt nach jemandem gesucht, der zwischen den beiden Ländern vermitteln kann. Da wird zum Beispiel der Oman genannt. Oder auch Zypern, das ist das EU-Land, was geografisch am nächsten dran ist.
Und wir können auf jeden Fall sagen, dass uns diese Eskalation auch ein Stück weit betrifft. Da ist nicht nur dieses mulmige Gefühl. Im Zweifel hat die aktuelle Situation auch Auswirkungen auf unseren Geldbeutel. Werdet ihr in den nächsten Tagen vermutlich an der Tankstelle merken oder beim Heizöl.
Ja, das wird nämlich beides teurer. Der ADAC sagt, das konnte man schon seit Freitag beobachten. Israel hat ja auch eine Treibstoffanlage oder mehrere sogar Raffinerien und Öldepots im Iran angegriffen. Das zielt auch darauf ab, dem Land wirtschaftlich zu schaden. Der Iran ist ja sehr abhängig davon, Öl ins Ausland zu exportieren. Da ist also ein wichtiger Öllieferant angegriffen worden und in solchen Situationen gibt es dann eben auch schnell Schwankungen auf den Märkten, die wir bei uns auch spüren.
Eine weitere Befürchtung ist, dass wir das auch hier im Miteinander merken. Wir haben ja in der Vergangenheit schon öfter erlebt, dass Jüdinnen und Juden hier bei uns für das verantwortlich gemacht wurden, was die israelische Regierung tut. Deshalb hat Bundeskanzler Friedrich Merz gestern schon angekündigt, dass jüdische und israelische Einrichtungen in Deutschland besser geschützt werden sollen.
Rüber geht's über den großen Teich. Wir blicken auf die USA, denn da gibt's eine riesige Protestwelle gegen Präsident Trump und dessen Politik. Vor allem, weil er viele angeblich illegale Migrantinnen und Migranten hat festnehmen lassen. Am Wochenende sind in fast 2000 Städten im Land Menschen bei sogenannten No-Kings-Demos auf die Straße gegangen, weil sie befürchten, dass die USA unter Trump immer autoritärer werden. Und weil er sich wie ein König aufführt. Wir haben ja vor knapp einer Woche schon mal im Podcast über die Demos in Los Angeles gesprochen. Seitdem ist wirklich viel passiert und deswegen schauen wir heute wieder drauf.
Ja, da sind zum Teil fast schon Straßenkämpfe zwischen Demonstranten und Polizei gewesen. Steine sind geflogen, Pfefferspray wurde eingesetzt und Autos haben gebrannt. Um die Proteste niederzuschlagen, hat Trump ja sogar die Nationalgarde und auch Soldaten nach L.A. geschickt. Viele vermuten, dass das die Proteste nochmal angeheizt hat. Der kalifornische Gouverneur auf jeden Fall, Gavin Newsom heißt der, der hat gegen Trumps Einsatzbefehle geklagt und hatte erstmal Erfolg.
Ja, genau. Ein Gericht hat geurteilt, dass gar nicht Trump, sondern Gouverneur Newsom die Befehlsgewalt über die Nationalgarde hätte haben müssen, diese Formulierung, weil die Trump-Regierung gegen das Urteil vorgeht. Gerade, da wird dann morgen nochmal drüber verhandelt.
Und solange es da keine Entscheidung gibt, bleiben die Nationalgarde und auch die Marines weiterhin in Los Angeles, obwohl der Gouverneur das nicht will. Kritiker von Trump sagen, dass er die Protestierenden damit einschüchtern möchte und dass das typisch autoritäre Strategien seien.
Ja, eben die eines Königs und deswegen heißen die Proteste No-Kings-Demos.
Dieses Königsbild hat Trump am Wochenende dann noch mit so einer riesigen Militärparade in Washington untermalt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne solche Bilder sonst eher aus Russland, China oder Nordkorea. Offiziell gab es diese Parade am Samstag, weil da das US-Militär 250 Jahre alt geworden ist. Aber ganz zufälligerweise passte das auch noch zusammen mit Trumps 79. Geburtstag, der war nämlich auch am Samstag.
Tja, diese Zufälle und diese Militäreinsatzbefehle fanden Millionen Protestierende in allen 50 US-Bundesstaaten am Wochenende gar nicht gut. Sie sagen, Trump überschreitet seine Befugnisse, niemand stehe über dem Gesetz, auch er nicht. Und die Proteste, die waren überwiegend friedlich, muss man sagen, aber ein paar Dinge sind dann natürlich doch passiert. In New York sind laut Organisatoren etwa 200.000 Menschen auf die Straße gegangen, das war wohl die größte Demo und da wurden nach Polizeiangaben mehrere Personen auch festgenommen.
In Utah wurde bei Protesten sogar ein Mensch angeschossen und lebensgefährlich verletzt.
Und in Florida haben Protestierende versucht, zu Trumps Wohnsitz Mar-a-Lago durchzukommen. Die wurden aber von der Polizei gestoppt. Und dann ist uns noch ein Video aufgefallen. Polizeisheriff aus Florida, der hat den Demonstranten wörtlich damit gedroht, sie zu töten, wenn sie zu sehr bei den Demos eskalieren. Das sind also teilweise echt drastische Worte, die da von Offiziellen sogar genutzt werden.
Ja, absolut. Das zu den Demos im Land. Schauen wir noch mal kurz auf diese Militärparade in Washington. 150 Panzer sind da durch die Straßen gefahren, 50 Hubschrauber sind geflogen und etwa 6000 Soldatinnen und Soldaten sind da marschiert. Das haben sich US-Präsident Trump, seine Ehefrau Melania und andere geladene Gäste vor dem Weißen Haus angeguckt. Da war eine große Bühne aufgebaut und die Nationalhymne, die wurde natürlich auch gesungen, durfte nicht fehlen.
Natürlich nicht. Wie gesagt, 250 Jahre US-Militär und 79 Jahre Donald Trump. Doppelgeburtstag sozusagen, aber auch hier gab es Proteste gegen den Präsidenten.
We were fighting against the English king.
Wir haben damals gegen den englischen König gekämpft. Jetzt kämpfen wir gegen einen amerikanischen Möchtegern-König. Das ist keine gesunde Militärparade. Es geht nur darum, Trumps Ego zu dienen.
Just to satisfy Trump's ego.
I think it is childish.
Das ist kindisch und es sollte jeden Amerikaner irritieren, dass unsere Steuern für diese lächerliche Show ausgegeben werden.
Ridiculous show.
So, dass die Gegenstimmen auf den Straßen waren, aber natürlich auch viele Trump-Anhänger. Manche von ihnen sind sogar stundenlang angereist, um dort dabei zu sein in Washington.
It came together very nicely.
Das hat sich sehr schön ergeben. Jeder ist hier, um den Präsidenten und unser Land zu unterstützen. Ich empfinde das als Privileg, hier zu sein.
So privileged to be here.
I wasn't gonna miss this.
Das durfte ich einfach nicht verpassen. Das wärmt wirklich mein Herz. Und an diejenigen, die sagen, das ist eine Show für Donald Trump, der Diktator sein will, das ist Unsinn. Es ist der 250. Geburtstag der amerikanischen Armee. Und so muss das gefeiert werden.
Unsere Kurznachrichten.
Und da bleiben wir nochmal in den USA. Vielleicht habt ihr es am Wochenende mitbekommen. Am Samstag wurden im US-Bundesstaat Minnesota eine demokratische Abgeordnete und ihr Mann erschossen und ein weiterer Politiker und seine Frau verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde heute früh unserer Zeit gefasst. Er soll Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes sein und sich möglicherweise als Polizist verkleidet haben.
Fast 4 Jahre nach der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ist die Zugstrecke in der Eifel zwischen Köln und Trier wieder repariert. Yay! Die Bahn hat dafür dutzende Brücken, Gleise und auch Stellwerke neu gebaut. Eine ländliche Region erhält damit heute wieder einen Zugang zum Bahnverkehr. Da sind jahrelang Ersatzbusse durch die Eifel gefahren, die haben bis zu eine Stunde länger gebraucht als der Zug.
Der SC Magdeburg hat das deutsche Traumfinale in der Handball-Champions League gegen die Füchse Berlin überraschend deutlich gewonnen mit 32-26. Die Magdeburger haben sich damit den dritten Champions League-Titel in der Vereinsgeschichte geholt.
Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, wer mit seinen Kids mit der Deutschen Bahn unterwegs ist, der kann seit gestern nicht mehr die Sitzplätze für die gesamte Familie für einen günstigen Pauschalpreis buchen, denn die Bahn hat diese Familienreservierungen abgeschafft. Und wer jetzt sicher gehen will, dass alle auch wirklich einen Platz bekommen, auch nebeneinander, der muss für alle Familienmitglieder einzeln buchen.
Und nicht nur das, die einzelne Sitzplatzreservierung, die kostet seit gestern auch etwas mehr. 5,50 Euro verlangt die Bahn dafür jetzt. Heißt für eine Familie, bisher hat die für Eltern und bis zu 3 Kinder gut 10 Euro bezahlt für alle Sitzplätze. Jetzt sind es mehr als 27 Euro. Für eine einfache Fahrt ist also schon ein ganz schöner Unterschied.
Und warum macht die Bahn das? Weil sie Geld braucht. Kann man ja erstmal nachvollziehen, aber es war trotzdem ein ziemlicher Aufreger. Nicht nur bei diesen Bahnreisenden hier aus Köln und Bernau bei Berlin.
Finde ich frech, weil die Leistung, die wir kriegen für das Geld, ist ja nicht die beste. Wenn man jetzt die Pünktlichkeit mal betrachtet.
Um so eine Familie zu unterstützen, wäre es irgendwie so ein kleiner, feiner Zug, wenn man sagen will, okay, wir belassen es dabei.
Das finde ich sehr schade, denn wir als Familie sind darauf angewiesen, mit einem Sitzplatz zu reisen. Wir werden es immer bezahlen, definitiv, weil ich einfach entspannter ankommen will. Dass man jetzt wieder bei den Familien ansetzt, dass wir mehr zahlen, naja.
Ja, kann ich verstehen. Die Züge sind ja oft rappelvoll. Wenn man da mit Kindern unterwegs ist, will man sich ja auch nicht darauf verlassen, dass man ohne Reservierung genug Plätze und du sagst es nebeneinander auch noch findet.
Ist ja zu zweit manchmal schon schwierig genug. Ja, die Bahnkunden sind noch nicht die einzigen, die die Entscheidung kritisieren. Aus der Politik kommt da genauso Gegenwind, zum Beispiel von der SPD und auch von der CDU. Aber eingreifen will die Bundesregierung da nicht.
Es gibt sogar eine Petition, die sich gegen den Wegfall der Familienreservierung einsetzt. Die hat der Verkehrsclub Deutschland gestartet. Der fürchtet, dass viele Familien dann eher wieder aufs Auto umsteigen, anstatt die Bahn zu nehmen. Und das Ziel ist ja eigentlich, dass mehr Leute ihr Auto stehen lassen.
Ja, diese Änderung ist Teil eines Sanierungsprogramms der Bahn, mit dem die Finanzen aufgebessert werden müssen. Und das ist auch wirklich dringend nötig, denn allein im vergangenen Jahr hat die Deutsche Bahn nur im Fernverkehr nämlich ein Minus von 92 Millionen Euro gemacht. Die Frage ist jetzt aber, ob es da dann wirklich was hilft, dass es jetzt die Familienreservierung nicht mehr gibt. Und die Antwort ist vermutlich nicht, denn die Familienreservierung, die haben bisher nur einen kleinen Teil aller Bahnreisenden ausgemacht.
Jetzt haben wir viel geschimpft. Ein paar positive Änderungen gibt es bei der Bahn seit gestern aber auch. Zum Beispiel gibt es günstigere Fahrkarten für kürzere Strecken und es gibt mehr Zugverbindungen, zum Beispiel eine Direktverbindung von Berlin nach Chemnitz. Außerdem bleibt es dabei, dass Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren kostenfrei mit der Bahn fahren dürfen, solange eine Person über 15 Jahre mit dabei ist. Für die Sitzplatzreservierung müssen sie aber jetzt eben zahlen.
Ja, soweit der Stand heute am Montagmorgen. Egal, ob ihr mit dem Zug fahrt oder mit dem Fahrrad oder zu Fuß oder mit dem Auto, startet gut in den Tag.
So oder so. Wir freuen uns dann morgen wieder auf euch. Bis dann.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.